Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, wie immer von und mit Kim Seidler
und Katrin Jakob.
Hallo Kim, grüß dich.
Hallo Katrin.
Welche Frau hast du mitgebracht heute?
Heute habe ich dir Hildegard von Bingen mitgebracht, eine für die damalige Zeit, das ist das 11. Jahrhundert und anfangs 12. Jahrhundert, also sie ist 1098 geboren.
Wahnsinn, so eine alte Frau hatten wir noch nie, glaube ich, ne?
Oder? Hatten wir wirklich noch nie, nee. Mhm. Und ehrlich gesagt war mir Hildegard von Bingen auch gar nicht so präsent, also präsent ist der Name, aber gar nicht, dass es schon so, also dass diese Dame schon vor so vielen Jahren gelebt hat und damals schon, ja, emanzipiert, gebildet und eine der ersten Wissenschaftlerinnen, Kräuterkundlerinnen, Ernährungsexpertin und Volksheilige war.
Wow, ihr Name ist mit sehr stark mit Kräutern bei mir verbunden. Ich habe mal irgendwann einen Kräutertrunk nach Bingen irgendwo zu mir genommen und da hat mir meine Stiefmutter so ein bisschen von erzählt. Bevor du anfängst, von dieser Frau zu erzählen, die mich jetzt schon beeindruckt, ganz kurz der Hinweis, ne? Der obligatorische Disclaimer, wir sind stets bemüht, die Faktenlage so darzustellen, wie sie vermutlich, bei der Frau ist es ja schwer zu sagen, stattgefunden hat. Und wenn uns da der ein oder andere Fehler unterläuft, bitte weist uns darauf hin oder schreibt uns oder genau, wie auch immer.
Ja.
Ihr findet einen Weg zu uns.
Ja, genau. Ja, wo starte ich? Sie ist geboren, wie ich schon sagte, 1098 oder 1098, als eines von insgesamt 10 Geschwistern. Ihr Geburtsort, noch der genaue Geburtstag, sind nicht bekannt. Mhm. Und sie soll als Kind recht kränklich gewesen sein und schon unter ihren berühmten Visionen gelitten haben. Also das wird auch später noch klarer. Sie hat tatsächlich göttliche Fügungen erhalten oder wie sagt man denn, göttliche Visionen und hat sich damit ja sogar auch über den Papst gestellt. Das wäre eigentlich ein guter Grund gewesen, sie damals als Hexe zu verbrennen.
Ja.
Aber der Papst hat sich dann tatsächlich dagegen entschieden. Damals gab es 2 Wege. Entweder wirst du als Frau verheiratet und bist dann, ich nenne das jetzt mal ganz platt, das gebärfreudige Becken und kümmerst dich um den Haushalt. Oder aber, und das war vorrangig für Gelehrte, Kinder von Gelehrten oder Adligen auch der Fall gut Betuchten der Fall, die durften auch sich das Kloster wählen.
Ja, also, und Nonne werden oder
als
offen. Muss man dann Nonne sein, wenn man das Kloster wählt oder ist das
eine oder dasselbe? Mir ist tatsächlich bekannt, dass du Nonne werden musst, also dass du dann dich dem Gott verschreibst als treue Gefährtin Gottes. Mhm. Ich freue mich aber auch über Zuschriften, die mich widerlegen. Dann können wir das gerne in der nächsten Episode aufnehmen. Also sie ist dann tatsächlich wohl schon als Kind dann, als Jugendliche in die Obhut eines Klosters gegeben worden, um religiös erzogen zu werden. So heißt es auf der Seite von planet-wissen.de, die sich auch mit Hildegard von Bingen dann auseinandersetzen. Und ich hatte aber auch noch diverse Videos gesehen und da wurde dann gesagt, dass sie, das ist natürlich, ne, es ist so eine lange Historie und eine lange Zeit und ich glaube, die Interpretationen und Schlussfolgerungen aus den Handlungen, es gab eine Schlussfolgerung, die gesagt hat, sie hat sich nicht dafür befähigt gesehen, jetzt ja, als Hausfrau und Mutter ihr Dasein zu fristen, sondern sie wollte gerne ins Kloster. Und sie hat später sogar auch ein eigenes Kloster gegründet, weil Gott es ihr befohlen hat. Ja. Und das war dann der Eklat, warum der Papst dann gesagt hatte, na, die gucke ich mir mal an, die Gute. aber sie war auch tatsächlich Autorin und Beraterin von vielen einflussreichen Persönlichkeiten der damaligen Zeit, zum Beispiel auch Friedrich Barbarossa oder dem Papst.
Mhm. Und das als Frau, das finde ich schon bemerkenswert. Ja, ja,
also, genau. Und Friedrich I., also genannt Barbarossa, das war der erste Staufer auf dem Kaiserthron. Und als Kaiser war Barbarossa seiner schwäbischen Heimat, wurde seine schwäbische Heimat zu eng und immer wieder zog er mit den großen Armeen über die Alpen, um mit wechselndem Erfolg seine politischen Ziele durchzusetzen. Mhm. Und dieser Mann holte sich hin und wieder einen Rat bei der guten Hildegard von Bingen. Ja, und sie war nicht gut im Latein, weil du brauchtest ja damals, um Autorin zu sein, Latein eigentlich, um deine Erkenntnisse niederzuschreiben. Und das ging aber 1141 los. Also da war sie schon in ihren guten 40er Jahren. Und sie hatte dann einen Herrn, jetzt lass mich mal ganz schnell seinen Namen suchen, der hat ihr dann geholfen, diese Werke, und zwar Wisse, die Wege Gottes. Mhm. Und genau, Propst Wolmar von Dissi-Bodenberg, den sie Symister, Miteingeweihten nannte, der hat dann für sie geschrieben. Und das waren häufig schwer verständlich, also besonders das Buch Wisse, die Wege Gottes, im lateinischen Liber Scivias Domini, das war sehr schwer verständlich und durchweg prophetisch und mahnend in der Art von Ezechiel und der Offenbarung des Johannes. Sie schlägt immer einen großen Bogen von der Schöpfung der Welt und des Menschen über das Werden und Sein der Kirche bis zur Erlösung und Vollendung am Ende der Zeiten. Und sie sagt, die ewige Geschichte von Gott und Mensch, von Abkehr und Hinwendung des Menschen zu seinem Schöpfer wird in immer neuen Bildern von ihr ja anschaulich dargestellt. Mhm. Und das ihr oft zugeschriebene Zitat, werde was du bist, Mensch werde Mensch, stammt zwar nicht von Hildegard, charakterisiert aber ihre Denkweise. Also sie sieht zum Beispiel auch die Gleichstellung von Mann und Frau und war damit ja komplett neu. Also das
total.
War... Ja,
und das,
genau.
Das ist ja, ne, die Hinwendung zum Menschen. Also das klingt alles sehr, sehr menschlich. Ne? Und auch wir kommen ja gleich wahrscheinlich dann noch zu den Kräutern, auch die Pflege und so. Genau. Das ist ja alles sehr humanistisch quasi. Ist ja so ein bisschen weg von diesem Ergebenen dem Gott gegenüber. Deswegen finde ich das so bemerkenswert, dass der Papst sie anhört und das als Frau. Also das ist ja schon revolutionär, möchte ich fast sagen.
Ja, und also es ist auch total der Hammer. Sie hat zum Beispiel in einem, hier wird gesagt, nach Aufstellung des dritten Gegenpapstes Callistus III. Durch Kaiser Barbarossa bezog Hildegard in einem Brief an ihn eindeutig Stellung, bekannte sich zu Papst Alexander III. Und schrieb freimutig, gib Acht, dass der höchste König dich nicht zu Boden streckt. Und 2006 hat Papst Benedikt der 16. auch in einem Fernsehinterview Hildegard von Bingen gelobt und gesagt, ja, sie hat kraftvoll protestiert gegen Bischöfe und Papst. Und sie hat dann auch zum Beispiel einen exkommunizierten Edelmann, der sich aber mit der Kirche wieder ausgesöhnt hatte, auf dem Klosterfriedhof Rupertsberg bei Bingen in geweihter Erde begraben. Und der Bischof von Mainz hatte damals verlangt, dass er ausgegraben und auf den Schandacker geworfen werden solle. Mhm. Und Hildegard hat aber gesagt, nein, ich denn die Gerechtigkeit stehe über dem Gehorsam. Und der Bischof hatte daraufhin dann das Interdikt verhangen, das sagt, dass dann keine Sakramente mehr an ihr Kloster gespendet werden dürfen. Dieses Kloster wird dann von jeder sakramentalen Handlung ausgeschlossen.
Was für ein neuzeitlicher Satz. Die Gerechtigkeit steht über dem Gehorsam. So, das ist Common Sense, ne? Also wie und sehr humanistisch. Und nur weil du das sagst, muss ich dir noch lange nicht folgen. Das ist Wahnsinn.
Das ist echt ein krasser Satz. Das ist auch total mutig. Extrem mutig, ne? Mhm. Und also jetzt habe ich aber auch schon sehr vorgegriffen. Mir gefällt das insgesamt, also ihre Grundeinstellung sehr, sehr gut. Deswegen wollte ich schon vorab einfach so ein bisschen darauf eingehen. Und sie gilt im Endeffekt, nochmal im Allgemeinen, als Vertreterin der deutschen Mystik und des Mittelalters. Mhm. Ihre Werke befassen sich aber nicht nur jetzt mit diesen prophetischen Schriften, wie ich jetzt die eben gerade genannt hatte, sondern auch allgemein mit vielen Dingen, wie jetzt Kosmologie, Ethik, Musik, aber auch Medizin. Daher kennst du sie, ne? Mit der Kräuterkunde letzten Endes. Sie wurde übrigens jetzt noch gerade frisch, in Anführungsstrichen, wenn man jetzt die Jahrzehnte zueinander bezieht, am 7. Oktober 2012 von Papst Benedikt dem 16. Geheiligt und er erhob die heilige Hildegard zur Kirchenlehrerin, also verlieh ihr den Doctor Ecclesiae Universalis und dehnte sogar ihre Verehrung auf die Weltkirche aus. Und ihre Reliquien befinden sich übrigens in der Pfarrkirche von Aibingen.
Das hört sich nach Schwabenländle an. Das ist
Hessen. Hessen. Oh. Ja, sie wurde als Tochter der Edelfreien, das ist
germanische Adlige.
Ja, Hildebert und Mechthild geboren und ist dann der Familienbesitz Hildegards ist Bermersheim von der Höhe bei Alzey. Und der ging in ihre spätere Klostergründung ein und in einem Dokument ein Hildebertus vom Wermersheim und sein Sohn Drutwin wird es erwähnt und ist eine deswegen ist eine Geburt oder zumindest die Kindheit auf dem Gut Bermersheim wahrscheinlich. Also weil jeder gerätselt hat, wo ist die jetzt eigentlich geboren? Aber es ist halt wirklich nirgendwo dokumentiert worden, außer dass sie das 10. Kind der Eltern gewesen ist.
Das 10. von 10.
Als 10. Kind der Eltern sollte sie ihr Leben der Kirche widmen. Ein 10. an Gott. Ach, guck mal.
Aber es gab nur 10, du hast ja gesagt, es gab 10 Geschwister, das heißt, sie war das letzte Kind sozusagen.
Sie war das letzte Kind und anscheinend sind die Eltern auch recht gläubig gewesen, Interpretation jetzt meinerseits, weil sie haben dann das 10. Kind der Kirche gewidmet. Und dann steht hier eine Autobiografie und meine Eltern weihten mich Gott unter Seufzern und in meinem 3. Lebensjahr sah ich ein so großes Licht, dass meine Seele erzitterte.
Ach, da waren also diese Visionen, ne?
Genau. Sie wuchs auf dem väterlichen Herrenhof auf und wurde in ihrem 8. Lebensjahr, wie damals wohl üblich, von ihren Eltern als Oblatin dargebracht und mit 8 Jahre älteren Jutta von Sponheim in die religiöse Erziehung gegeben. Ja. Und Jutta hatte bereits 2 Jahre zuvor im Alter von 14 von dem Mainzer Erzbischof Ruthard die Jungfrauenweihe empfangen. Für 3 Jahre übernahm diese Erziehung die geweihte Witwe Uda von Göllheim. Ja, also stark religiös, definitiv. Daher kommen vielleicht dann auch die religiösen oder die Erscheinungen. Ja. Genau, sie wurde auch als Prophetin betrachtet. Das ist ja auch etwas, was mir neu war.
Ja, und, also die war ziemlich vieles, ne? Also der Prophetin, Heilige, gut, jetzt auch erst seit bummelig 7 Jahren oder 8 Jahren, ne? Aber auf jeden Fall eine ganz hoch angesehene. Und was hat sie prophezeit? Das ist jetzt so die Frage. Wenn sie Visionen hatte, dann hat sie ja in die Zukunft gesehen oder wie hat man das zu verstehen?
Genau, also sie hat unterschiedliche Dinge vorhergesagt. Das eine, das Zitat, was ich ja gerade vorgelesen hatte, war ja auch etwas, dass der König sich da in Acht nehmen soll, oder beziehungsweise nicht der König, sondern vor dem König soll sich in Acht genommen werden. Mhm. Aber auch zum Beispiel diese Gleichstellung, das ist halt auch etwas, wo sie sagt, nein, Gott hat mich ersucht und er hat gesagt, Frau und Mann sind vor Gott gleich. Und hier mache ich überhaupt keine Unterscheidung zwischen den Geschlechtern. Und ich mache auch keine Unterscheidung zwischen den Menschen in Form ihrer Herkunft. Und wenn sie abtrünnig waren dann und sie sich wieder der Kirche zusortiert haben, dann habe ich hier überhaupt nichts dagegen einzuwenden.
Mhm.
Also sie hat auch, sie hat eine selbstbewusste und charismatische Art, wodurch sie auch zu großer Bekanntheit gekommen ist. Und sie predigte als erste Nonne öffentlich dem Volk die Umkehr zu Gott. Und aus einem in seiner Echtzeit umschrittenen Brief des Kaisers Barbarossa an sie, der im Wiesbadener Riesenkodex überliefert ist, wird geschlossen, dass dieser sich mit ihr als Beraterin in der Ingelheimer Kaiserpfalz getroffen habe. Und auch im hohen Alter und dann nahm sie noch Reisen zu verschiedenen Klöstern.
Krass, und, dass eine Nonne so ein Ansehen hat, dass die predigen kann, so, ne? Das war ja mir auch neu. Verrückt. Ja.
Und sie wurde auch zu ihren Lebzeiten, weil häufig ist es ja auch so, dass du geheiligt wirst, wenn du gestorben bist.
Ja.
Sie wurde aber zu ihren Lebzeiten schon von sehr vielen die Heilige, als eine Heilige genannt. Mhm. Und
ja, heilig gesprochen wurde sie erst 2012. Ne?
Hm. Ja, genau. Mhm. Und sie hat sich immer wieder auch auf ihre Visionen berufen, für ihre theologischen und auch philosophischen Aussagen. Und die hat sie halt immer begründet mit der Vision. Und sie hat belegt, dass auch Frauen aus eigener Kraft nicht zu theologischen Erkenntnissen in der Lage seien, gegen die Lehrmeinung. Also es gab eine Lehrmeinung, dass halt Frauen, ne, wir kennen das ja auch noch aus dem frühen 18. Jahrhundert, wo Frauen ja eigentlich auch nicht wählen durften, weil sie zu kleine Gehirne haben und gar nicht wissen, welche Entscheidungen sie da fällen. Also die Meinung hat sich anscheinend über viele Jahrhunderte weiter etabliert. Aber sie hat auch damals schon dafür gesorgt, also dass sie halt gesagt hat, nein, ich kann aus eigener Kraft auch theologische Kenntnisse kreieren und auch, ja.
Offensichtlich, und die Männer hören zu. Ich meine, die Kirche war ja gänzlich männlich geprägt, ebenso wie der Kaiser. Das war ja alles ein ziemlicher Männerhaufen, wenn ich das jetzt so, all das, was
genau,
du nennst.
Genau, und sie ist auch sehr moralisch gewesen. Und das ist halt das, was auch nicht nur Nonnen beeindruckend fanden, sondern auch Mönche, Adlige und auch Laien. Sie selber sagt halt von sich, ich bin ungebildet, hat aber trotzdem, ja, einfach
bescheiden.
Genau, also sie war eher bescheiden, hat aber dann starke Visionen gehabt und starke, ja Visionen, wie wir das heutzutage ja auch immer gerne von Vorständen und Geschäftsführern sehen wollen, dass die Visionen haben. Nur in dieser Hinsicht bedeutet das halt, also der Fokus ist ja auf Glaube. Ich glaube, der Vergleich hinkt auch gerade von mir, aber ich musste irgendwie gerade so ein bisschen schmunzeln, als mir der Gedankenblitz kam.
Kleiner Seitenhieb für diese männlich geprägten Etagen der Vorstände und so weiter. Aber ja,
also bekannt ist sie am meisten für ihre drei theologischen Werke, die ihren damaligen Ruhm auch begründeten,
ja.
Steht hier. Das Hauptwerk habe ich ja genannt, Wisse die Wege. Ne? Das ist einmal die Glaubensbilder in der Glaubenslehre, in der Weltbild und Menschenbild untrennbar mit dem Gottesbild verwoben sind.
Mhm.
Dann gibt es noch einmal die wird einmal in 26 Visionen dargestellt. Dann gibt es das zweite Visionswerk, Buch der Lebensverdienste, könnte man als visionäre Ethik beschreiben. In ihm werden 35 Laster und Tugenden gegenübergestellt.
Mhm.
Und dann das dritte Buch, nennt sich Buch der göttlichen Werke, also übersetzt auf Deutsch, ist Hildegards Schau über Welt und Mensch. Und sie beschreibt hier die Schöpfungsordnung gemäß der mittelalterlichen Makrokosmos-Vorstellung als etwas, in dem Leib und Seele, Welt und Kirche, Natur und Gnade in die Verantwortung des Menschen gestellt sind.
Das ist krass, das ist wirklich krass. Also wenn ich das jetzt mal, das ist ja fast so ein bisschen auch das Vorwerk vielleicht zur Evolutionsbiologie, aber vielleicht wage ich mich da auch sehr aus dem Fenster, ne? Die Natur zu verstehen, das ist ja auch eigentlich Blasphemie. Das geht ja jedem Gott. Ne? Das ist jetzt nicht nur Wille Gottes, sondern der Mensch ist in der Verantwortung oder der Mensch aus sich heraus in seinem Glauben agiert und es ist nicht nur Gottes Wille, das ist echt revolutionär. Vielleicht verstehe ich das auch nur nicht richtig, aber ich finde es gerade total krass, was du sagst, dass die das so kundgetan hat. Also Wahnsinn.
Ja, man muss auch nochmal, ich kannte den Begriff Homo Signorum nicht. Das ist so eine Art bildliche Darstellung eines Konzeptes, wo auf der vormodernen, auf Astrologie basierenden Medizin, die den Regionen des menschlichen Körpers die 12 Tierkreiszeichen und deren Einfluss zuwies.
Verrückt.
Das ist ja natürlich, genau.
Astrologie hat ja nun gar nichts eigentlich mit die wirft ja sozusagen alles durcheinander, aber im positiven Sinne, ne?
Für
die Menschlichkeit,
Sinne.
So.
Ja. Genau, weil das ist letzten Endes ja, also jetzt meine persönliche Interpretation, es gibt ja kosmische Strahlungen, das ist ja auch das, was sie, glaube ich, damit ausgedrückt. Aufgrund der Bedeutung von Homo Signorum, aufgrund dieser überragenden Bedeutung in der ärztlichen Praxis zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert, also die hat die ganzen Jahrhunderte danach ja letztendlich geprägt, sind Bilder des Homo Signorum in unzähligen handschriftlichen und gedruckten Quellen des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa zu finden. Und genau, der Mensch ist hier sozusagen der Mikrokosmos, die kleine Welt, und damit auch seine körperliche Vorgänge korrespondieren nach dieser Vorstellung mit den Ereignissen im Makrokosmos, also vor allem den Prozessen, die in den supralunaren Sphären ablaufen. Dies ist das Grundparadigma der auf magischem Denken beruhenden Astrologie, deren anthropozentrische Aspekte sich im Homo Signorum besonders stark manifestieren. Und das ist natürlich krass. Um es nochmal mit deinem Lieblingswort in dieser Episode zu betiteln.
Ja, ich glaube, ich sage es noch ein paar Mal heute. Also das ist sehr yogisch, finde ich. Also das hat, wir sind eins mit Natur, Geist und Seele und dem Göttlichen. Genau. Also das ist total, das hat für mich total was von Yoga oder der Lehre des Yoga.
Und sie hat also Natur- und heilkundliche Schriften, ne, also zwischen 1150 und 1160 zwei Natur- und heilkundliche Werke verfasst. Und im Gegensatz zu den visionären Schriften, von eben gerade genannt, gibt es hier aber keine Abschriften, die auf Hildegard selbst bzw. ihre unmittelbare Umgebung zurückgehen. Mhm. Alle erhaltenen 13 Textzeugen, also Handschriften, sind erst 100 Jahre nach ihr oder noch später, also vom 13. bis 15. Jahrhundert, entstanden, sodass teilweise ihre Autorschaft angezweifelt wurde, aber zweifellos zuzuschreiben sind jedoch die Schriften zur Naturheilkunde mit dem Titel Liber Subtilitatum Diversarum Naturarum Creaturarum. Also das Buch von den Geheimnissen der verschiedenen Naturen der Geschöpfe. Und es ist natürlich eine totale, also das ist ja, wie sagt man denn, nicht ein Trend, sondern eine Revolution. Ja, vorher war halt alles, die Papste bestimmen, die Kirche bestimmt, die Bischöfe bauen sich eine Burg nach der anderen. Ich muss gerade so ein bisschen das reingeben, weil ich gerade am Mittelrhein war bei Koblenz und mich mit diesen ganzen Burgen beschäftigt hatte. Mhm. Und also Leute, es ist eine Reise wert, es ist so wunderschön in den ganzen Weinbergen, die Burgen, eine nach der anderen, Burg Maus, dann Burg Katz, beide geschaffen von Bischöfen, dann gibt es noch Schloss Stolzenfels dazwischen und der helle Wahnsinn, die Lorelei, natürlich die Sage, die Saga und da haben die Bischöfe einfach Zölle erhoben bei jedem Schiff, was da halt auf dem Rhein entlang schipperte. Total klug, in Anführungsstrichen. So, und in diese Zeit wagt sie sich halt rein und sagt halt, also ich glaube tatsächlich an Astrologie. Jetzt einfach mal zum Hinweis, hier eine Abkehr der klassischen, tradierten Glaubensvorgabe und Kirchherrschaft. Ja. Im Namen des Glaubens wurde viel gemordet und da kommt jetzt eine Frau daher und sagt, nö Leute, also da gibt es auch der Mensch und die Natur und die Wechselwirkungen. Und das möchte ich hier auch nochmal erwähnt wissen. Natürlich ist der Grundsatz der Glaube, das Aber war ja sehr groß.
Mhm. Für mich ist es ein absolutes Mysterium, dass diese Frau diese Dinge sagen und veröffentlichen konnte, also veröffentlichen im damaligen Sinne, ne, sich erhoben hat, dass das durchging, dass man ihr das hat durchgehen lassen. Ne? Also die muss schon Die muss schon irgendwie was gehabt haben, was durchaus überzeugend war und was gerade noch so durchging als nicht blasphemisch. Also, dass man ihr, dass sie nicht auf dem Scheiterhaufen gelandet ist, sondern man ihr zugehört hat und sie als Beraterin hinzugezogen hat, das ist für mich absolut bemerkenswert, um nicht zu sagen krass, um das Wort nochmal zu sagen, finde ich crazy. Aber sie hat auch irgendwie Musik gemacht, ne?
Sie hat auch Musik gemacht, damit habe ich mich allerdings jetzt nicht so beschäftigt, weil ich das total spannend fand, dass sie eine Vision erhielt, dass sie ihr eigenes Kloster bauen soll. Und das gab es zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht, dass eine Nonne loszieht, die ist dann da tatsächlich mit ihren Schwestern. Es war, ich glaube, es waren irgendwie 12, 15 Stück, los um 1150 und hat das Kloster Rupertsberg gegründet, also eine neue Wirkungsstätte. Und das war genau das, was den Papst so erzürnt hatte. Und dann hat er aber mitgekriegt, dass sie auch medizinische Abhandlungen verfasst hatte, basierend auf ihrem Kräuterwissen. Und sie hat damit auch die medizinische Tradition ihrer Zeit mit dem Heilkräuterwissen aus der Volksmedizin zusammengebracht und damit eine neue Volksmedizin geschaffen. Und das war auch beeindruckend. Und ihre Heilmethoden erfuhr sie auch nach eigenen Angaben durch göttliche Visionen, in denen sie die Wirkung von Heilpflanzen oder auch gesunde ganzheitliche Ernährung erkannte. Und das war etwas, was den Papst dann auch stutzig gemacht hat und gesagt hat, na gut, irgendwas muss da dran sein, weil die Frau ist ungelehrt, ungebildet und woher soll ich das ganze Wissen haben? Es war vollkommen nicht nachvollziehbar. Und auch Gewürze haben eine große Rolle im Leben der Äbtissin gespielt. Ingwer, Bertram, Galgant und andere längst vergessene Gewürze. Siehst du, ich weiß noch nicht mal, wie man das ausspricht, weil ich kenne das Gewürz tatsächlich. Ist schon Galgant wieder in Vergessenheit geraten. Danke. Kam bei ihr zum Einsatz und teilweise wurden die verpulverisiert und in einem Teig aus Dinkel verknetet und ja, das war so eine Art, also diese Küchlein wurden dann als Krankenkost genutzt.
Ein Multitalent ist die Frau, ne? Vielleicht noch ein Satz zu der Musik. Also die scheint ja auch einige selber geschrieben zu haben und nimmt, wie es hier heißt, eine Sonderstellung in der Gregorianik ein. Sie zeichnet sich durch weiträumige Tonumfänge und große Intervalle wie Quart- und Quintsprünge aus. Also die scheint sehr innovativ zu sein, in jeglicher Hinsicht gewesen zu sein. Und vielleicht noch so als Ergänzung, dass diese Frau unglaublich viele Talente hatte und die auch ausleben durfte. Also das finde ich bemerkenswert und ich muss auf jeden Fall mehr über sie lesen. Das hat mich jetzt gerade, also dieser Bezug zum Yoga, der hat mich jetzt gerade beflügelt, mehr über sie zu erfahren. Krass, da war es wieder.
Und genau, also sie hat die Seelsorge noch, die hat sie halt vor allem beim Klerus geleistet, der damals zu verweltlichen drohte, steht es hier. Alle, die ein Vorsteheramt zu verwalten hatten, warnte sie vor Härte und empfahl Barmherzigkeit und Maßhaltung. Und in Köln sprach sie öffentlich zum Klerus, die Predigt ist erhalten. Doppelpunkt, Anführungsstriche unten, ihr seid eine Nacht, die Finsternis ausatmet und wie ein Volk, das nicht arbeitet. Ihr liegt am Boden und seid kein Halt für die Kirche, sondern ihr flieht in die Hölle eurer Lust. Und wegen eures ekelhaften Reichtums und Geizes sowie anderer Eitelkeiten unterweist ihr eure Untergebenen nicht. Ihr solltet eine Feuersäule sein, den Menschen vorausziehen und sie aufrufen, gute Werke zu tun. Zitat Ende.
Das ist, ja, stell dir vor, ne, da wird jetzt nicht einfach nur Vertreter Gottes auf Erden, die dann von oben sagen, ihr müsst jetzt das und das machen, sondern ihre Einstellung ist ja, wir geben euch das Handwerkszeug, gute Menschen zu sein. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Philosophie von, soweit man das sagen kann, Philosophie, ne, oder Interpretation von Glauben und Religiosität. Das finde ich großartig. Das ist wirklich so in das Gesicht der Kirche zu sagen, guckt euch das an, es geht nicht um Reichtum, es geht um die Menschen, es geht darum, gute Menschen zu sein. Und ja, Da kriege ich ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen.
Du, habe ich auch gerade gekriegt. Mhm. Also ich kann wirklich mich herzlich bedanken für die Einreichung von Hildegard von Bingen,
ja.
Die wiederholt auch eingereicht wurde von mehreren und wir eben schönerweise dazu gekommen sind, sie einmal ja vorzustellen. Recherchiert weiter, das ist eine ganz, ganz tolle Frau, die wir hier jetzt gerade in unserem Podcast sichtbar machen konnten. Und es gibt noch so vieles mehr über sie zu erzählen. Ich denke, dass dies jetzt aber für die Episode reicht, um einmal den
Überblick
zu geben. Mhm. Genau, den Impuls zu setzen, ist auch sehr schön.
Macht weiter, ihr Lieben da draußen. Genau. Und schon so viele nette Worte haben uns erreicht. Das tut immer gut und auch immer wieder natürlich die Tipps von euch sind Gold wert. Danke.
Wen stellst du mir nächstes Mal denn vor?
Hui, da muss ich mal ganz kurz in mich gehen. Ich möchte gerne eine Frau vorstellen, die nicht nur Daniel vorgestellt hat, sondern noch eine andere Zuhörerin von uns, nämlich Antoinette Brown Blackwell. Die erste ordinierte Pastorin der Neuzeit und eine engagierte US-amerikanische Frauenrechtlerin. Insofern, ich freue mich aufs nächste Mal und bleibt gesund und munter da draußen. Ja.
Und wir haben, wie ihr bestimmt festgestellt habt, neue Schnitttechniken ausprobiert. Sagt uns mal, wie ihr die Folgen Kamala, Xiang und Annie findet, ob das zu hart geschnitten ist oder ob ihr das besser findet, weil das mehr im Fluss ist. Also da freuen wir uns total, wenn ihr uns echt Feedback gebt, entweder über Facebook, Twitter, LinkedIn oder auch Instagram. Das wäre toll.
Genau, mich hat sogar jemand auf Facebook angeschrieben. Grüße gehen raus an Maike, vielen Dank. Genau, ihr findet den Weg zu uns. Wir freuen uns, von euch zu hören und ich sage nochmal danke fürs Zuhören und dir und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.